kann denn Liebe Sünde sein? Titel dieses Go Special Gottesdienstes. Hier die Antwort: Liebe kann nicht Sünde sein. Die Antwort ist gegeben. Kommen jetzt zu Punkt 2, dem thematischen Untertitel: Wie Beziehungen gelingen können. Und bevor ich loslege, habe ich natürlich eine Frage an Sie. Vorhin wurde fieserweise der Moderator schon gefragt. Also ich frage jetzt Sie: Wer von Ihnen, von euch behauptet von sich selbst, ich lebe in einer glücklichen Beziehung? Ja, drehen Sie sich hier vorne ruhig mal um, da kann man schon mal was gucken. Ich sehe viele Finger oben, das ist ja echt super. Es ist natürlich, ich sag mal mit einer ehrlichen Antwort, ist es unter diesen Umständen etwas schwierig. Wenn zum Beispiel die zweite, bessere oder auch durchaus schlechtere Hälfte gerade neben Ihnen sitzt oder wenn Sie zwar ohne Ihren Partner hier sind heute Morgen, aber natürlich die Hälfte der Leute um Sie herum Sie beide kennt. Und Sie wollen ja auch nicht, dass Sie nachher angesprochen werden. Wie bei euch, läuft's nicht so gut? Ist was los? Nee, man will sich ja nicht outen. Es sei denn, man ist so verzweifelt, dass sowieso jeder denkt, bei denen ist bald aus. Dann ist es egal. Also ich fange nochmal anders an und ich sage Ihnen erstmal, wo ich mit Ihnen heute hin will. Zum einen will ich Sie und euch natürlich ermutigen, lebt die Liebe, die ihr habt. So auch der Titel eines Buches, das Sie nachher draußen auf dem Büchertisch neben vielen anderen Büchern vorfinden werden. Zum zweiten hoffe ich, dass Sie im Laufe der nächsten 20 Minuten sich darüber im Klaren werden, wie viel Ihnen Ihre individuelle Beziehung mit Ihrem Partner bedeutet. Und welchen Preis Sie gegebenenfalls bereit sind, für den Erhalt dieser Beziehung zu zahlen. So, jetzt steige ich ins Thema ein. Beziehungen. Nicht irgendwelche Beziehungen, das haben wir jetzt geklärt, sondern es ist die Paarbeziehung. Und ich stelle Ihnen mal kurz 4 verschiedene Paartypen vor. Hier kommt mein Favorit Nummer 1. Zuallererst war da die rein geschlechtliche Liebe. Sexuelle und erotische Bedürfnisse wollen befriedigt werden, evolutionärer Grund, Fortpflanzung. Interessant, je weiter der andere weg ist, umso größer ist die sexuelle Anziehung. Das muss man sich jetzt so vorstellen, da lebt eine Sippe zusammen und nachts machen sich die Frauen der Sippe auf den Weg an den Rand des Sippengebiets. Und da schaut mir mal, was so rumläuft. Und man trifft sich mit männlichen Wesen aus einer anderen Sippe. Es kommt zum Sex, die Frau wird schwanger und der Sippe wird ein Kind geboren. Auf diese Weise wird Inzucht vermieden. Dann erfolgte in der Menschheitsgeschichte die Sesshaftwerdung. Und damit wurde Besitz wichtig. Und natürlich auch die Frage, wer den Besitz mal erbt. Die Männer wollten sichergehen, dass ihr Besitz auf jeden Fall dem Eigenfleisch und Blut zugutekommt. Heißt konkret, der Mann muss jetzt gut auf seine Frau aufpassen, damit diese ausschließlich ihrem Gatten Nachkommen schenkt. Die Paarbeziehung wird partnerschaftlich. Es geht jetzt um Verlässlichkeit, um Erfüllung der ehelichen Pflichten. Es ist eine auf Dauer angelegte Partnerschaft. Es geht hier schon um die Institution Ehe. Und dann taucht in unserer Gesellschaft plötzlich folgende Idee auf. Das menschliche Wesen ist ein Individuum. Es kommt auf den Einzelnen an. Plötzlich werden so Fragen wichtig wie: Wie geht es dir? Fühlst du dich wohl? Entfaltest du deine Begabungen und Möglichkeiten? Es ist die Geburtsstunde der freundschaftlichen Liebe zwischen Paaren. Was Paare jetzt tun, sie unterstützen sich gegenseitig im persönlichen Wachstum. Die freundschaftliche Liebe wirkt gegen die individuelle Vereinsamung. Man bewegt sich in gemeinsamen Lebensbereichen, man hat gemeinsame Freunde, eine gemeinsame Weltsicht, man hat gemeinsame Werte. Der Philosoph Nietzsche hat früher schon dazu geraten, der Krise der partnerschaftlichen Beziehung damit zu begegnen, dass man das freundschaftliche Element betont. Gerade dann, wenn es auch sexuell eher floppt als poppt. Die partnerschaftliche Liebe verliert an Bedeutung. die finanzielle und berufliche Eigenständigkeit beider Partner, Mann und Frau, das soziale Versorgungssystem unserer Gesellschaft, so etwas rüttelt gewaltig an der Vorherrschaft der Institution Ehe. Die Kleinfamilie ist immer noch in, aber sie ist nicht mehr unbedingt nötig. Nicht selten hört sie auf, sobald die Kinder aus dem Haus sind. Oder sie hört schon vorher auf, weil es für Frauen möglich ist, aus der Ehe auszusteigen, ohne damit finanziell und gesellschaftlich ins Bodenlose zu stürzen. Weil Patchwork heute ja kein Stigma mehr ist, also nichts, worauf man so hinabschauen muss. Wollt ihr trotz allem nach wie vor eine lebenslange Ehe? Dann haltet euch an den Rat des Soziologieprofessors Hartmut Esser, der Folgendes schreibt: Kein Ehevertrag, kein Zögern. Geht für den anderen erkennbar ein Risiko ein, damit er sieht, dass man sich aufeinander verlassen kann, zeugt mehrere Kinder, investiert in gemeinsames Eigentum, startet gemeinsame Projekte, verbringt viel Zeit miteinander, am besten im Rahmen vieler gemeinsamer Freunde. Bindet euch. Wollt ihr auf keinen Fall eine lebenslange Beziehung, dann, so rät der Eheberater Michael Marri, schreiben Sie als erstes eine lange Liste Ihrer Wünsche, Ihrer Bedürfnisse, Sehnsüchte und dessen, was Sie sich von Ihrer Beziehung erträumen. Schichten Sie diese Erwartungen aufeinander auf. Des Weiteren schenken Sie all dem Glauben, was in den Medien, in Büchern und in Filmen über sogenannte Traumpaare und andere Vorzeigepaare verbreitet wird. Als nächstes fantasieren Sie sich die Beziehungen in Ihrem Freundeskreis als geradezu perfekt zurecht. Zum guten Schluss durchsuchen Sie auf Grundlage dieser gesammelten Vorstellungen Ihre Beziehung nach Mängeln und weisen die Schuld für unerwartete Entwicklungen sich und oder Ihrem Partner zu. Sie werden dann nicht lange warten müssen, bis aus diesem gewaltigen Erwartungsberg eine Lawine losbricht und Ihre Beziehung unter sich begräbt. Wer so an eine Beziehung herangeht, der erwartet alles mit einem und für immer. Kein Wunder, dass wir dieses Gefühl lieben, denn es ist das Gefühl der Verliebtheit. Man ist sich sicher, dass mit diesem einen Menschen alles und für immer wunderbar sein wird. Genauso fühlt sich das an, verliebt. Wir können gar nicht widerstehen, die Schmetterlinge im Bauch tanzen. Verliebte sind mit Blindheit geschlagen. Und das ist ja auch gut so. Denn wäre das nicht der Fall, wer würde dann überhaupt noch heiraten? Nun ja, es würden diejenigen noch heiraten, die eine Beziehung nicht eingehen, weil sie verliebt sind, sondern weil sie zum Beispiel den anderen brauchen, um beruflich auf die Beine zu kommen. Oder weil sie einfach Torschlusspanik haben. Weil sie vielleicht eine Wesensart in dem anderen sehr schätzen, die ihnen selber fehlt. Naja, und sobald man diese Art dann in sich selbst aufgenommen und integriert hat, verliert der Partner an Bedeutung. Man braucht ihn nicht mehr. Eine Freundin arbeitet in der Lebensberatung und sie verriet mir mal, 90% aller Frauen heiraten nicht den Mann, sondern das System, das sie sich im Zusammenleben mit diesem Mann vorstellen und erträumen. 90%. Die sind natürlich hier heute alle nicht anwesend. Viele Beziehungen zerbrechen als Ergebnis maßloser Selbstüberschätzung der Beziehungspartner, die sich sagen, wir schaffen das schon. Wir müssen nur wollen. Zur Liebe kann man sich entscheiden. Ich glaube das nicht. Man kann sich entscheiden, eine Partnerschaft zu führen. Aber man kann sich nicht entscheiden, einen Menschen zu begehren. Man kann sich versprechen, füreinander in guten wie in schlechten Zeiten da zu sein und seinen Teil zum Gelingen der Partnerschaft beizutragen. Aber man kann nicht lebenslange Gefühle füreinander garantieren. Partner können Interesse aneinander nicht herstellen. Es muss da sein. Man kann Begehren nur wecken, wenn es schläft, nicht wenn es erstorben ist. Man kann auch keine gemeinsamen Projekte angehen, wenn der Lebensentwurf total verschieden ist. Man kann einander nicht lieben, wenn man sich in Wahrheit gleichgültig geworden ist. Sie können sich nicht näher kommen, wenn sie gleichzeitig Distanz suchen. Beziehungen zeigen einen unglaublichen Widerstand gegen ihre zielgerichtete Steuerung und Veränderung. Ein Mann fragt seine Frau: Schatz, hast du eigentlich gerade Kopfschmerzen? Sie sagt: Nein, wieso? Er sagt: Aha. Wenn Sie eine Frau sind, die aufgrund von Kopfschmerzen Sex verweigert, machen Sie mal folgenden Test. Schicken Sie Ihren Mann mal für 2 Wochen weg. Ist jetzt egal, ob Dienstreise oder einfach zu seiner Mutter oder so. Und warten Sie mal ab, ob sich die Kopfschmerzen verziehen. Denn statt Kopfschmerzen zu entwickeln, könnten Sie auch einfach gestehen: Ich habe einfach keine Lust auf Sex. Oder sogar: Ich habe zwar Lust auf Sex, aber leider nicht mit dir. Zumindest nicht, solange wir gleichzeitig als Alltagspartner miteinander leben. Oder ein anderes Beispiel. Sie sind ein Mann und Sie bedauern zutiefst, dass Sie abends so oft Termine haben. Dienstliche Termine: Ich konnte in der Firma nicht weg. Ehrenamtliche Termine: Ich musste dazu sagen, ich konnte doch die nicht alleine lassen. Stammtisch mit den Freunden: Sie wissen auch nicht, wie es kommt. Sie würden ja so gerne zu Hause sein, sie mit den Kindern spielen, ihnen das Abendessen machen, sie ins Bett bringen, schnell noch die Küche aufräumen und natürlich auch den Müll rausbringen. Aber leider, leider, sie wissen nicht, wie es kommt, dass die Abende einfach immer voll sind. Probieren Sie mal Folgendes: Schicken Sie Ihre Frau und Ihre Kinder in den Urlaub und überprüfen Sie dann einfach mal, wann Sie abends nach Hause kommen. Ist es immer noch erst um Mitternacht? Oder wäre es einfach mal an der Zeit, sich und Ihrer Frau einzugestehen: Bei aller Liebe, aber Sie sind eigentlich gar kein Familientyp. Sie hassen Haushaltsarbeit. Sie haben keine Lust auf Kinderspiele und Geschichten vorlesen. Und Sie wollen Ihre Frau eigentlich auch nicht jeden Abend um die Ohren haben. Sie wollen eigentlich lieber mal allein sein. So ist es halt. Erst wird die Verliebtheitsliebe idealisiert, dann wird die sogenannte Alltagsliebe idealisiert. Ist ja auch klar, die Natur braucht die Verliebtheitsliebe, damit es überhaupt Nachwuchs gibt. Unsere Gesellschaft braucht eine funktionierende Alltagsliebe, immer noch, vielleicht nicht mehr lang, damit unser Gesellschaftssystem funktioniert. Und was brauchen wir als Menschen dieser Gesellschaft, als Menschen, die in der Beziehung leben? Gibt es für uns Liebende denn noch Hoffnung? Ich denke, es gibt noch Hoffnung. Lebt die Liebe, die ihr habt. Lotet eure Beziehung aus. Ergebnisoffen. Zeigt euch einander so, wie es wirklich um euch bestellt ist, wie ihr wirklich fühlt, wie wirklich, was wirklich die Gründe für euer Verhalten sind. Von Jesus ist folgender Satz überliefert: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie haben Angst vor der Wahrheit, vor den Konsequenzen, vor der Reaktion Ihres Partners. Vielleicht unterschätzen Sie ihn. Vielleicht unterschätzen Sie Ihre Beziehung. Vielleicht wird es nicht schrecklich, wenn Sie sich selbst endlich zeigen, wenn Sie die Wahrheit zulassen. Vielleicht wird ja dann erst Liebe möglich. Selbstoffenbarung heißt nicht, ich haue dem anderen die Wahrheit um die Ohren. Selbstoffenbarung heißt, man gibt einander die Möglichkeit der Reaktion aufeinander. Und das ist doch eigentlich Beziehung, oder? Es ist eine Aneinanderreihung von Begegnungen. Es ist Aktion und Reaktion. Wer sich selbst nicht mehr zeigt, auf den kann auch kein Partner mehr reagieren. Wer sich selbst innerlich oder auch äußerlich zurücknimmt und zurückzieht, der geht sich selbst und damit letztlich der Liebesbeziehung verloren. Ich glaube, Unzufriedenheit muss auf Dauer auf den Tisch. Niemand lässt sich gerne verbiegen und liebt den anderen auch noch dafür, dass man sich für ihn verbiegt. Selbstoffenbarung macht die Beziehung lebendiger, offener, intimer, freundschaftlicher oder partnerschaftlicher oder auch distanzierter. Ja, vielleicht auch distanzierter. Und eventuell wird durch eine Selbstoffenbarung und die Reaktion eine Beziehung auch beendet, weil der Partner mit einer bestimmten Veränderung nicht umgehen kann oder will. Lebt die Liebe, die ihr habt. Habt ihr eine gute Partnerschaft? Dann lebt sie. Familie, Projekte, Alltagsbegleitung, seid verlässlich, berechenbar, fürsorglich. Achtet darauf, dass die Leistungen beider Partner als gleichwertig empfunden werden. Geht miteinander durch dick und dünn, sorgt füreinander. Seid ihr vielleicht gute Freunde? Dann lebt eure Freundschaft. Inspiriert einander, berührt einander in eurem Wesen. Sucht innere Nähe, teilt Lebenseinstellungen und Interessen. Bleibt einander zugeneigt und bleibt aneinander interessiert. Tut einander Gutes. Liebt ihr euch leidenschaftlich und emotional? Dann lebt diese Liebe. Steht zu eurer Identität. Gebt einander das Gefühl, ganz und gar geliebt zu sein. Wendet euch dem Innersten des anderen zu, dem, was niemand sonst erfährt. Lasst einander durchgehen, was ihr sonst niemandem durchgehen lasst. Bleibt verschieden. Habt getrennte Freundeskreise. Geht möglichst wenig partnerschaftliche Verpflichtungen miteinander ein. Habt getrennte Konten. Heiratet nur, wenn es unbedingt sein muss. Sucht die Distanz, damit ihr euch überhaupt noch nacheinander sehnen könnt. Lebt Intensität statt Dauer, sucht Lebendigkeit statt Sicherheit und Begegnung statt Verschmelzung. Der Autor des Buches Liebe will riskiert werden geht davon aus, dass diese Form der Liebe, die ich gerade beschrieben habe, diese emotional leidenschaftliche Liebe, diejenige ist, nach der wir Menschen uns heute eigentlich am allermeisten sehnen. Eine Liebe, die mich in meiner innersten Persönlichkeit sieht und bestätigt mit allem, was zu mir gehört. Ganz Liebe, so nennt der Autor diese Liebe. Partnerschaft, Freundschaft, Ganzliebe. In den seltensten Fällen gibt es eine dieser drei Liebensarten in Reinform. Und über die rein sexuelle Liebe habe ich ja jetzt gar nicht mehr gesprochen. Die gibt's ja auch noch. Das Problem ist, dass sich diese Liebesarten miteinander nicht gut vertragen. In seltenen Fällen schon, aber in der Regel eben nicht. Und dass der eine Partner schwerpunktmäßig eine andere Art von Liebe mit diesem leben will als der andere, dann wird es kompliziert. Selten sind sich zwei Menschen völlig einig, was für eine Art von Beziehung sie leben wollen. Dazu kommt, dass sich das ja auch noch im Laufe der Beziehung und der Zeit ändern kann. Die Frau, die ich geheiratet habe, war doch am Anfang ganz anders. Ja, das ist es ja eben. Menschen verändern sich. Und ganz lieben würde hier heißen, diese Veränderung neugierig wahrnehmen, sie bestätigen und mittragen. Anstatt von dem anderen zu erwarten, dass er wieder der wird, der er mal war. Das geht nämlich nicht. Man kann nicht zurück. Das heißt, man verzichtet möglicherweise auf etwas. Nicht dem Partner zuliebe, sondern der gemeinsamen Beziehung zuliebe. Weil diese Liebe, die jetzt zwischen uns beiden ist, weil die es uns wert ist. Man verzichtet auf die Erfüllung eigener bestimmter Wünsche und Bedürfnisse dieser Beziehung zuliebe. Man verzichtet auf das, was man von dem Partner wusste, zugunsten dessen, was man jetzt Neues von dem Partner weiß. Wer so liebt, der liebt göttlich. Der liebt wahrhaftig. Diese Liebe wird in der Bibel schon beschrieben. Da steht, die Liebe ist geduldig. Sie ist gütig. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie hält allem stand. Das ist eine Liebe, die jede Veränderung im Wesen des Partners mitträgt und sich darauf einstellt. Aber wer kann denn schon so lieben? Manche können das. Oder ich sag's mal anders. Sie können gar nicht anders, als auf diese Weise zu lieben, auch wenn sie daran leiden. Andere wiederum stoßen an ihre Grenzen. Sie können da nicht mehr mit, sie können nicht so lieben. Sie können nicht unendlich viel ertragen und integrieren. Man kann eine solche Liebe auch nicht von dem anderen einfordern. So lieben zu können, es ist ein Geschenk an den Liebenden und an den Geliebten. Darum, lasst einander Freiräume zur Veränderung, soweit es euch möglich ist, ohne daran selbst zu zerbrechen. Und wenn es nicht möglich ist, eine Trennung mit allem, was das bedeutet, das muss man sich überlegen. Andererseits zahlt man auch einen hohen Preis dafür, wenn man in einer Beziehung bleibt, in der man nicht echt sein darf. Das Echte in einem Menschen zu unterdrücken, kann zu einer schweren Depression führen oder zum eigenen Zerbruch. Es kann aber auch passieren, dass sich dieses Echte auf einmal Bahn bricht, dass sich die Selbsterhaltungskräfte in einem Menschen durchsetzen, dass sich jemand zum Beispiel neu verliebt und ausbricht und nichts dagegen tun kann. Wir funktionieren nicht nur nach unseren Vorstellungen, sondern wir funktionieren auch nach unserem Gefühl. Und dieses Gefühl ist viel stärker, als wir uns das vorstellen können. Gott ist die Liebe, steht ebenfalls in der Bibel. Gott ist die Liebe. Es gibt so eine nette Angewohnheit bei kirchlichen Trauungen, die beiden Heiratenden daran zu erinnern, dass Gott in ihrer Beziehung der Dritte ist. Ich würde es jetzt mal anders ausdrücken. Die Liebe ist die Beziehung, ist die Dritte. Seht, was für eine Liebe ihr habt, was für eine einzigartige Liebe zwischen euch ist und euch beide auf eine einzigartige Weise verbindet und zu einem Paar macht. Und wenn es euch beiden möglich ist und ihr es beide wollt, dann lebt diese Liebe, die ihr habt. Danke fürs Zuhören.
Okay, ach so, so einfach.
Nee, fragen du doch mal an, oder? Hat es...
Ja, ich fand ein Statement jetzt ganz interessant und da würde ich gerne drauf eingehen, bei dir, Miriam. Und zwar, wir hatten in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht, ob wir das Thema Homosexualität ansprechen sollten, ob man das gesondert überhaupt ansprechen soll und so. Aber du siehst das, wie siehst du das? Warum hast du nicht mit Frau und Frau, Mann und Mann angesprochen?
Alles, was ich gesagt habe, gilt auch für genau Mann so. Und Mann und Frau und Frau.
Super.
Manche Dinge muss man anders organisieren, wenn man zum Beispiel Kinder haben will. Ja. Aber ansonsten...
Sehr gut. Ja, das haben wir im Vorfeld nämlich auch gedacht. Wie antworten wir darauf? Aber hier steht ein Statement dann noch in einem anderen Kontext. Es wäre auch interessant, vielleicht dann beim nächsten Mal darauf einzugehen, Eltern-Kind-Liebe darzustellen. Also was die Beziehung zwischen Eltern und den Kindern bedeutet und gleichermaßen soll man auch darauf eingehen, Achtung, Haustiere und Menschen steht miteinander.
Da. Ja. Ah, da könnt ihr mich gerne wieder zu einladen.
Genau, genau. Also hier ist eine Frage zu Beziehung jetzt an Ulrich, an dich. Beziehung im Rotlichtviertel. Weißt du, wenn Leute als Prostituierte arbeiten, wie das ist? Sind die in normalen Partnerschaften, was auch immer normale Partnerschaften sein sollen, aber kannst du dazu was sagen? Geht das? Kann man als Prostituierte arbeiten, eine Ehe führen? Sind Prostituierte verheiratet?
Ja, sind verheiratet. Es ist halt so, was ich nur festgestellt habe, es gibt gerade so im Barmilieu, da gibt es wirklich tolle Frauen, die jetzt nicht unbedingt die Table Dance machen oder sich prostituieren, aber die halt Getränke da ausgeben. Und die finden halt keine gescheiten Männer. Das ist halt alles immer, wenn du Prostituierte bist, hast halt, was ich mitfeststelle, einen Mann aus dem Rotlicht. Ja, und wenn du Table Dance Frau bist, meistens auch. Und bei Barfrauen ist es, wenn du einmal da drin bist, du kriegst halt schwierig Männer, die nicht im Rotlicht sind.
Also du bleibst mit deinen Beziehungen immer im System.
Ja, genau.
Quasi. Ja. Okay.
Miriam, sollte man, das ist eine Frage hier, sollte man den Satz nicht ersetzen mit, bis dass der Tod euch scheidet, mit, so wahr mir Gott helfe?
Also Martin Luther hat ja wirklich mal gesagt, wer zum Eheschluss von einem Pfarrer Segen begehrt, zeigt damit deutlich an, in welch gefahrvolle Lage er sich begibt und wie sehr er den göttlichen Segen nötig hat für die Lebensform, auf die er sich einlässt. Von daher kann man gerne sagen, aber ich sag mal so, wenn jemand sagt, wir wollen es miteinander, bis dass der Tod uns scheidet, das ist ja dieses Gefühl auch der Verliebtheit und dieses, dass man das so, man muss das auch überhöhen, um da überhaupt eine Chance zu haben. Also ich sag mal, das kann man sich ja versprechen, man muss halt wissen, dass wir Menschen sind. Also wir neigen da echt zur Selbstüberschätzung. Und wenn es zur Qual wird, nur weil wir mal Ja gesagt haben, also dann ist es für keinen Beteiligten mehr schön.
Okay, so wahr mir Danke. Gott helfe, ist vielleicht auch ein gutes Stichwort jetzt für dich, Ulrich. Spielt Glaube in irgendeiner Art und Weise im Rotlichtviertel eine Rolle? Oder gibt es viele gläubige Prostituierte? Gibt es Seelsorger, die da sind? Wie ist das?
Noch ganz kurz zu der anderen Frage, weil ich habe was Falsches gesagt. Also es gibt auch diese Pretty Woman-Geschichte, ne, dass also ein Mädchen aus der Prostitution dann irgendjemand Reiches heiratet oder dann auch mit dem zusammen ist. Spielt Glaube eine Rolle? Fällt mir nur ein. Bei den Iranern ist das ganz witzig. Oder in Iraner sind Schiiten. Die gehen natürlich auch ins Bordell, aber die machen dann kurz, bevor sie dann zur Sache kommen, so eine kleine Zeremonie. Und dann sind sie verheiratet mit der Frau, auf kurz. Und dann lässt sich das wieder lösen und Allah findet das gut.
Die Legitimation sozusagen. Ja. Ah ja, gut, okay, alles klar. Ich habe nochmal eine Frage an dich, oder nicht ich, sondern hier jemand aus dem Publikum. Ist es gut für den geliebten Menschen, wenn man alles erträgt und für einen selbst? Also das geht, glaube ich, so ein bisschen auf den Korinther-Spruch aus der Bibel, Liebe erträgt alles. Wie würdest du das sehen?
Also mit diesem alles ertragen, ein Gedanke, den ich dabei mal für mich wichtig fand, war, ertrage ich es um des anderen Willen, dann ist das eine Last, die ich dem anderen nicht aufbürden darf. Ja, also wenn ich sage, das mache ich alles für dich, ja mein Gott, der arme Mensch, unter dieser Last kann er nicht leben. Wenn ich aber sage, es ist für mich schwer, aber ich mache das für unsere gemeinsame Beziehung, dann finde ich es fair. Dann können beide dabei aufrecht stehen bleiben. Allerdings, wenn man merkt, ich tue das für unsere gemeinsame Beziehung, aber ich kann es eigentlich nicht mehr tun. Es geht nicht mehr. Ich kann dabei nicht mehr Mensch bleiben. Dann muss man die Beziehung beenden.
Vielleicht eine abschließende Frage noch an dich, Uli. Und zwar kam eben noch mal auf, wie gefährlich ist es denn eigentlich, durchs Bahnhofsviertel zu laufen und so wie du auch mittendrin zu leben? Ist man da großen Gefahren ausgesetzt? Macht man sich vielleicht auch Gedanken, wenn man dort eintaucht in diese Welt, dass man damit eigentlich gar nichts zu tun haben möchte?
Ja, also das nimmt halt zu jetzt zur Zeit gerade wieder, weil laut Polizei auch die Zahl der Verbrechen nimmt auch zu, also mit Schlägereien und so weiter. Was man halt nicht machen sollte, ist so zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens besoffen durchs Bahnhofsviertel taumeln. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass man dann Opfer wird. Aber es ist nicht ungefährlich, aber es wird gefährlicher zurzeit.
Okay. Gut, also ich glaube, das war's. Es sind noch einige Fragen, aber wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Denn vielen Dank, Miriam, vielen Dank, Ulrich, dass ihr euch diesen Fragen gestellt habt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.